Songpoeten, der Podcast.
Hallo, liebe Songpoeten-Zuhörer. Ein historischer Tag ist endlich eingetreten. Seit 3 Staffeln versuchen wir alles, um das, was jetzt passiert, möglich zu machen. Ja. Wir haben gebaggert, wir haben Termine gesucht und nicht gefunden. Wir haben uns am Echo darüber sogar unterhalten, mein heutiger Gast und ich.
Beim Echo der Schande.
Beim Echo der Schande, genau. Und haben jedes Mal gesagt, es muss doch möglich sein. Und jetzt, niemand hätte es gedacht, ist es wahr geworden. Mark Forster ist heute bei den Songpoeten, beziehungsweise wir bei dir hier in der Garderobe in Oberhausen.
Ja, stimmt. Hallöche. Ja, hallo. Ja. Ich freue mich sehr. Der historische Tag ist eingetreten.
Endlich. Das ist, wir haben uns, um das kurz zu erklären, wir beide haben uns am Echo getroffen, abends an der Bar. Da waren wir irgendwie auch schon ein bisschen Lulu beide.
Ja.
Und das war so lustig. Mir ist das so in Erinnerung geblieben, weil du zu mir gesagt hast, du bist immer viel zu nett zu deinen ganzen Songpoeten.
Genau, ich bin sehr gespannt, ob du jetzt sozusagen zu mir dann zum ersten Mal in deiner Songpoeten-Geschichte ein Arschloch bist.
Das kann ich leider nicht.
Nee, weil ich höre das wirklich. Ich habe deine die letzten Folgen habe ich immer wieder gehört.
Ja.
Und mag das sehr gerne, weil man sich wirklich so mal Zeit nehmen kann und so und mochte das gerne, den Leuten zuzuhören. Das von Paddy fand ich ganz toll, wie erzählt hat und so.
Ja.
Aber tatsächlich, du bist sehr, sehr positiv. Du bist so gar nicht. Gar nicht mal das, und ich kenne den Vorwurf, ne? Das wird zu mir auch immer wieder gesagt, so, dass ich zu nett bin und so, aber ich bin sehr gespannt.
Ich habe mal, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich in den letzten Songpoeten Staffeln habe ich was ausprobiert, und zwar basierend auf meinem großen Moderationsvorbild Jürgen von der Lippe.
Ja.
Weil der hat nämlich früher bei Geld oder Liebe immer so Ansagen gemacht, wo der die Künstler so 10 Minuten lang über den grünen Klee gelobt bevor die dann aufgetreten sind. Und das hatte ich eigentlich auch vor, deswegen habe ich in den letzten Staffeln immer so ein 10-minütiges Intro gemacht, wo ich nur alleine die Verdienste des Künstlers aufgezählt habe. Das ist aber tatsächlich nicht so richtig so angekommen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Und jetzt fällt es weg. Jetzt würde ich da und kriege ich keine Lobhudelei.
Aber was soll man bei dir auch groß sagen? Du hast ja so abgeräumt, so viele Erfolge. Deswegen, wir reden einfach mal so über deinen Werdegang und über dein Leben und wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt plötzlich hier in der Köpi-Arena von Oberhausen Backstage sitzen. 84 geboren, 11.1.
Ja.
11. Januar in Kaiserslautern.
Korrekt.
Du heißt eigentlich, ich versuche es jetzt richtig auszusprechen, Mark Schwertner.
Nee, das ist genau, du machst einen großen Fehler.
Den alle machen.
Ja, weil du musst es einfach so lesen, wie es da steht.
Mit hartem C, oder was? Zwiertner. Okay, verstehe. Ja. Aber ich glaube, wenn das Häkchen unterm C ist, dann ist das so ein Schlauch.
Ja, es gibt aber kein Häkchen, es ist einfach nur ein C.
Ich dachte, da wäre so ein Häkchen auf dem C. Okay, na gut. Also auf jeden Fall, das ist quasi.
Also Popsänger untauglich, deswegen hätte ich mich Forster genannt.
Sehr untauglich. Das ist der Name deiner Mutter. Deine Mutter stammt aus Polen.
Nee, ist der Name meines Vaters.
Ah, ja.
Der stammt nicht aus Polen, aber es gibt da scheinbar irgendwelche Roots. Das ist quasi Zufall, sozusagen, dass meine Mutter.
Aber deine Mutter stammt aus Polen und dein Vater hat den polnischen Namen mitgebracht.
Ja, meine Mutter, der Mädchenname von meiner Mutter wäre noch krasser, der ist Grudzień.
Ah ja, okay.
Das heißt Dezember auf Polnisch.
Wirklich? Aber Dezember ist wieder ein cooler Nachname, finde ich.
Genau, Mark Dezember wäre schon wieder cool gewesen.
Stimmt. Kannst du mal so eine Weihnachtsplatte
machen?
Klingt
ein bisschen nach Silbermond irgendwie, oder? Mark Dezember?
Ja, dann machst du eine Weihnachtsplatte, Mark Dezember. Und du bist aufgewachsen in Winnweiler. Winnweiler, habe ich mal nachgeguckt, ungefähr zu der Zeit, wo du geboren wurdest, hatte das 3.700 Einwohner.
Oh, das sind mehr jetzt.
Genau, jetzt sind es irgendwie über 4.000, glaube ich. Aber damals, also 87 hat es 3.700, da warst du dann 3.
Mhm.
Und ich habe mal ein bisschen geguckt, was so das Besondere ist an Winnweiler. Jedes Dorf hat ja so seine Besonderheiten. Da ist das offensichtlich das Kriegerdenkmal, das so einen Treppenturm hat, wo man so über das ganze Tal blicken kann.
Mhm, genau.
Da habe ich mir gedacht, das hört sich schon mal wie so ein super typischer Spot an, wo man als Jugendlicher irgendwie Samstagabends kifft oder säuft oder sich trifft und knutscht oder was auch immer, so ein bisschen abhängt. War das so ein Abhängspot?
Ja, ein bisschen. Das war so ein, als ich so 11, 12 war, war das so unser Inline-Skate-Spot. Da habe ich zum ersten Mal geknutscht auch. Aber so der richtige Kiff- und Sauf-Abhängspot war am Bahnhof unter der Brücke.
Ja, natürlich. Wo sonst? Da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Es war aber eigentlich Schwachsinn, weil da konnte jeder konnte das so sehen vom Bahnhof aus und so. Ich weiß gar nicht, was wir uns gedacht haben, aber irgendwie war das dann, hatte einen guten Vibe da, der Spot. Und tatsächlich, wenn ich jetzt in Windweiler bin, gehe ich da manchmal einfach so hin. Mal gucken, so.
War halt quasi das Bahnhofsviertel von Windweiler.
Genau.
Und was habe ich noch? Achso, es gibt eine, Windweiler hat sogar eine eigene Brauerei, Brauerei Bischof.
Richtig, der Bischof. Uns ist uns in Windweiler ist, der Bischof aus Windweiler ist uns lieber als der Papst aus Rom.
Das ist so der Spruch von denen, ne?
Richtig, ja.
Und ist das auch das erste Bier, das du getrunken hast?
Ja, Bischof Premium. Das ist so das, was noch bitterer ist und so.
Oh Gott.
Aber man ist dann relativ schnell in, warte mal, jetzt kommen hier gerade Leute rein, muss ich wegschicken.
Naja, alles klar.
Man ist dann, relativ schnell sind wir alle umgestiegen auf Mixery. Kennst du das?
Naja, natürlich.
Das ist Carlsberg, so eine saarländische Brauerei und so. Das sind das Bier plus Cola plus X.
Ja, das, wir haben früher immer, da kam das gerade auf, das war Gorbatschow mit Lemm oder irgendwie so. Da, also die ersten Alkopops.
Smirn auf Eis und sowas.
Ja, genau,
ne?
Smirn auf Eis.
Halleluja.
Das war krass. Da gibt es eine Montessori-Grundschule, habe ich gelesen, in Windweiler. Dann gibt es eine Realschule Plus, das so nennt sich das ja heutzutage. Irgendwie.
Und damals war das einfach eine Realschule.
Genau, jetzt heute ist es, weil jetzt auch quasi Hauptschüler damit drin sind.
Okay, die sind das Plus von Real, Plus. Die Hauptschüler sind das Plus von der Realschule.
Und dann gibt es das Wilhelm Erb-Gymnasium, ja. Auf dem warst du.
Auf dem war ich, genau.
Genau. Und die haben auch einen Austausch mit Saint-Laurent-Nouan, weil das die Partnerstadt von Windweiler ist.
Ja, genau, da war ich auch schon mit meiner Fußballmannschaft, mit dem ASV Windweiler. Sind wir nach
Ach, da hast du auch gespielt beim ASV Windweiler?
Ja, bin immer noch bekannt als das Torkrokodil. ich habe es geschafft, über so eine Saison, Wochen, Monate lang fast regungslos auf dem Spielfeld zu verbringen und ab und zu zuzuschnappen.
Okay, ja.
Aber wirklich nur ab und zu. So ein Krokodil braucht ja auch nicht viel. Ne?
An der Schule zum Beispiel, also eine Sache, die du wirklich immer wieder erzählst, ich in vielen Interviews gelesen habe, ist, weil er offensichtlich sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen hat von deinem Englisch- und Französischlehrer, der für jedes Fach ein eigenes Kostüm hatte.
Ja, das, der Herr Brünker war das. Der hat, der hat jeden Tag einen anderen Anzug angehabt und hat so Lehrer gespielt, ne? Und wenn er Englischlehrer war, dann hat er wirklich nur Englisch gesprochen, hat wie so ein Mr. Bean so eine Figur abgegeben. Und wenn er im Französischunterricht war, war halt so die französische Variante von sich und so. Und der war so eine Art Lehrer, wenn es dann mal so ein Elternabend gab oder so eine Abendveranstaltung in der Schule oder so, dann hat der auch so Dangerous Mind mäßig so eine Lederjacke angehabt und so, right? Und sah dann ganz anders aus. Ja. Und das fand ich total geil, weil wenn man damals schon gespürt hat, so als Kind, so dass der halt so, das ist dem halt wichtig, der macht es nicht nur bis zur sechsten Stunde oder bis zur zwölften Stunde, sondern der gibt sich da Mühe und der interessiert sich für einen und so. Und ich war natürlich wie viele dann so in der 8. 9. Klasse, war ich halt total schlecht und kurz vorm Sitzen bleiben und so.
Ja.
Und der hat sich dann total um mich bemüht und hat mir dann erklärt, ja, es ist gut auf dieser Schule zu bleiben, kleine Schule und so, ist aber auch gut, deine Musiksachen und so weiterzumachen und so. Und der hat sich tatsächlich kürzlich vor einem halben, dreiviertel Jahr bei mir gemeldet per Mail, weil er das irgendwie auch irgendwo gelesen hat. Ich weiß gar nicht, wo ich das erzählt habe.
Ja.
Und meinte so, ja, er konnte sich noch an mich erinnern, auch an unsere Gespräche und so, und dass er sehr, sehr stolz ist. Und
hast du ihn dann eingeladen auf
den Konzert? Ja, und mittlerweile ist er Lehrerausbilder. Tatsächlich, also es ist nicht mehr selber aktiver Lehrer und finde ich gut, dass so ein guter Typ andere Lehrer ausbildet.
Das stimmt, das kann nur nützlich sein für die Schüler. Du warst ja dann noch in der Schülerband oder ihr hattet eine Schülerband und da habe ich irgendwo gelesen, hast du gesagt, ihr habt Rock mit deutschen Texten gemacht und hab gedacht, ja, das ist es jetzt.
Das wird das nächste große Ding holen, da.
Was hattet ihr denn für Songs?
Ach, wir hatten gute Songs. Also
wie hieß denn das natürlich?
Wir hießen Jeropoco. Jeropoco. Das war, damals dachte ich, hielt ich es für cool, weil ich habe schon an viele Interviews gedacht, die ich dann irgendwann haben werde und logisch. So, dass ich mit dem Bandnamen...
Du hast ja auch mit Playmobil Bühnen gebaut und
genau,
so.
Genau, ich wusste schon über alles Bescheid. Bin auch immer Fahrrad gefahren und hab einfach so nachgedacht und so und hab mir das alles schon vorgestellt, wie das dann irgendwann alles so ist und so.
Ja, sehr gut.
Und ich dachte dann an die vielen Interviews, die ich irgendwann haben werde und diese Frage, was für eine Musik macht ihr, ist ja bei einer Band ganz, ganz wichtig.
Klar.
Und ich wollte das beantworten mit dem Bandnamen, deswegen war das eine Abkürzung, Jeropoco, für gediegene Rock-Pop-Kombo.
Oh.
Das hielt ich mit 15 für cool.
Ja, sehr gut. Ich hatte mit 15 meine erste Band, die hieß, glaube ich, Ich hatte erst eine Schülerband, die hieß Die Gemeinen.
Mhm.
Mit unserem,
nicht schlecht.
Unser Smash Gemeinsam Gemeinsein.
Ja.
Oh. Und das sollte so eine Punkband sein. Ah, die
fuck,
sehr
das
schnell,
ist schon richtig cool. Mann.
Ist sehr schnell auseinandergegangen. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert. Und meine nächste Band hieß dann Virgin on a Balance.
Ja.
Weil wir zu zweit waren. Und ich war von Sternzeichen Waage und er war Jungfrau. Deswegen haben wir das dann.
Aber du bist Großstädter, ne? Oder bist du auch
Ja, also ich komme aus so einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn. Bin ich groß geworden.
Was ist das denn?
Wesseling. So ein Jugendzentrum und so. Das hat so 15.000 Einwohner oder so.
Ja, aber ich merke schon, du warst auf jeden Fall cooler als ich. Also ich habe meine Band nicht in der Schule getroffen, sondern im Theater. Ich habe so ganz viel Statisterie gemacht und so am Pfalztheater in Kaiserslautern so Theater gespielt und so. Ja. Und die halt auch. Und das waren alles so jugendmusiziert Jungs und so. Ja. Und wir haben dann zusammen versucht, irgendwie cooler zu sein, als wir sind. Und das hat nur bedingt geklappt.
Was war denn so der Hit von Jeropoco?
Also der Live-Smash war Der Wurm. der Wurm, im Kopf herum. Was macht der denn da drin? Richtig guter Song.
Ja.
Wir hatten auch eine englische Phase ganz am Anfang, da hieß ein Song Helpless.
Oh ja, eine englische Phase hatte ich auch mal.
Ja.
Hatte ich auch eine Band, die hieß dann Jam Trees. Fand
Jam
das,
Trees?
Das klang irgendwie cool.
Ah, jetzt näherst du dich aber mit den Band am langsam Jeropoco an. Muss
ja, sagen. Man hat es halt immer versucht. Man hat es wirklich immer versucht.
Nee, Jeropoco war aber tatsächlich meine einzige Band. Denn als es dann auseinanderging, also wir haben wirklich viel gespielt. Wir haben so jeden Tag geprobt, weil keine Gigs, ne?
Ja.
Und dann irgendwann kam dann wirklich Gigs dazu und dann haben wir am Wochenende immer gespielt. So, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber damals in der Pfalz konnte man jedes Wochenende auf irgendeinem Weinfest spielen oder
klar,
auf irgendeiner Kirmes oder so.
Ja.
Und da haben wir dann immer gespielt zwischen so Coverbands.
Blues Brothers Coverbands. Hm? Ja, genau.
So Death and Goblins und Snail's House und so. Und da haben wir dann so unsere eigenen Songs gespielt und sind manchmal auch untergegangen, aber manchmal war es dann auch gut.
Hast du zu Hause auch noch Aufnahmen von Jeropoco?
Ja, also der aufmerksame Podcast-Hörer könnte jetzt auch Jeropoco einfach bei YouTube eintippen. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Songs, hat irgendwann mal hochgeladen.
Du hast ja auch in der Zeit ungefähr Klavierunterricht gehabt. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte, weil du auch mal so einen offenen Brief an deinen damaligen Klavierlehrer. Mhm. Ich habe versucht, den zu googeln, das ging irgendwie nicht. Der hieß Homer, ja, also Homer Simpson quasi. Homer, und der kam aus Rumänien und war da wohl auch eine Nummer im Jazz, also im Jazz-Pianisten-Bereich. Aber musste dann fliehen wegen dem Regime, weil das war ja ein Albtraum damals.
Ja.
Und was ich aber so interessant fand, ist nicht nur, dass ein Jazzpianist dir Klavier versucht hat näher zu bringen. Mhm. Es gibt da ja mehrere Aussagen von dir, dass das nur so halb gut geklappt hat. Der hat dir wohl auch irgendwie zum Beispiel, hat dir ganz begeistert erzählt, wie toll Gershwin ist, wie toll Chopin ist, was das für Freaks waren.
Ja.
Und du warst immer so, ja, okay. Und dann erst bei Lennon, sagst du, hat er dich dann so ein bisschen gekriegt.
Sting und Lennon und die Beatles und so, aber auch Queen und Pink Floyd und so Sachen. Also er hat es tatsächlich erstmal mit Klassik probiert.
Ja.
Und ist dann über Jazz bei Pop gelandet und so. Und hat dann, also dadurch, dass er versucht hat, mich dazu zu bringen, zu üben, hat er mir irgendwie beigebracht, wie so ein Song funktioniert, wie man das strukturiert, ne? Und wie das so die großen, krassen Typen gemacht haben. Und das ist ja tatsächlich bei allen irgendwie gleich, ne? Also es gibt einfach eine sehr, sehr starke Textidee zu einem starken Gefühl, das die haben, und einfach eine Melodie in dieser Popform. Und das habe ich tatsächlich, das ist eigentlich die große Erkenntnis aus 10 Jahren Klavierunterricht. Also, oder
10 Jahre zu reden.
Ja, ja. Ich kann auch ein bisschen spielen, ne? Aber ich kann jetzt leider nicht so wie meine Bandjungs einfach so drauf los richtig krass spielen, sondern wenn ich öffentlich spiele, dann muss ich das schon üben. So,
ja,
ne? Aber so zum Klimpern und Songs schreiben und so, dafür hatte ich lang genug Klavierunterricht, dass ich nie üben musste, damit das jetzt trotzdem irgendwie geht.
Aber was ich an dem am allerfaszinierendsten fand, ist, dass der dir Bücher aufgegeben hat. Der hat dir Bücher gegeben und gesagt, die liest du jetzt und dann schreibst du mir mal eine DIN A4-Seite Zusammenfassung.
Ja.
Und das waren dann so Klassiker, Pate, Steppenwolf, Papillon und so.
Ja, ja, halt so diese männlichen Bücher irgendwie.
Ja, ja, offensichtlich.
Ne? Also ich bin ja mit einer polnischen Mutter aufgewachsen und mein Vater war nicht viel zugegen zu Hause. Und mein Klavierlehrer war halt so Typ, ne, lange schwarze Haare, schwarze Lederjacke, Marlboro und so, ne?
Ja.
Und halt so
Jazz halt auch, ne? So
ja, genau. Wirklich so ein Paradebeispiel, wie der Saxophonlehrer von Lisa Simpson ungefähr. Ja. So war Homer in meinem Leben. Und der hat es dann irgendwie so gesehen, dass ich hier mit so einer polnischen Mutter aufwachse in einem kleinen Dorf. Und ich glaube, der wollte mich ein bisschen männlicher machen. Der wollte mir so ein paar Sachen beibringen und so. Und das ging halt über Bücher. Und er hat mich halt gezwungen, die zu lesen, weil ich musste dann diesen Abstract sozusagen schreiben und da gab es noch kein Internet und nichts und so. Ich musste das einfach dann machen so und ich hatte auch Angst vor dem und so. Und dann habe ich das gemacht und also aus heutiger Sicht, das war super wichtig für mich, dass es so jemanden gab, irgendwie so eine komische Instanz neben Familie und Schule und so, der auch irgendwie auf jeden Fall Autorität hatte bei mir.
Ja. Aber der einen natürlich auch inspiriert auf eine gewisse Art, wie das andere halt nicht machen. Also der einen so, ich glaube, was da auch so ein bisschen das Geheimnis ist, weil das kenne ich auch so aus der Zeit, da hatte ich auch so zwei, drei Leute, dass das so Erwachsene sind, die einen ernst nehmen oder die so eine Augenhöhe zu einem herstellen.
Genau, ja. Und irgendwie ist es auch geil, sozusagen, wenn man irgendjemandem so was schuldig ist, ohne dass man es will. Das kennt man jetzt vielleicht heute, wenn man so auch, keine Ahnung, aus dem Sport oder so, wenn man irgendwie mit irgendjemandem Sport macht oder in einer Mannschaft ist oder so, dann muss man was machen, obwohl man es gar nicht muss.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein junger Trottel ist. Ne?
So Ehrenschulden.
Ja, genau. Ja, sehr
gut. Dann hast du Abi gemacht am WEG.
Korrekt.
Euer Abi-Scherz war, dass man durch einen riesengroßen Pappmaché-Arsch in die Schule
der
musste.
Der Klassiker, oder?
Ja, aber mehr war nicht. Oder habt ihr nicht irgendwie den Unterricht sabotiert? mein Bruder hat kein Abi gemacht, aber er hat Freunde gehabt, die Abi gemacht haben bei uns in Wesseling.
Ja.
Und hat denen einen Abend geholfen, zum Abi-Scherz die Schule zuzumauern.
Oh, wow. Nee, bei uns sozusagen die Abi-Klasse hatte so die große Aufgabe, es gab so ein Festival, das meine Schule organisiert hat, das immer größer wurde jedes Jahr. Am Anfang irgendwie waren da so in der Turnhalle 100 Leute aus der Schule und dann irgendwann wurde das so ein überregionales großes Ding, wo dann so große Bands gespielt haben damals, so Fettes Brot, H-Blocks und so. Und dann hatte immer die Abi-Klasse diese Aufgabe, das auf die Beine zu stellen und so und dann da die Bands zu buchen und halt so ein Festival zu machen und so. Und das war irgendwie auch geil, weil wir alle wollten, dass diese Tradition weitergeht mit diesem Festival irgendwie. Und haben uns da mega Mühe gegeben. Und da dieses Drumherum um dieses Festival war irgendwie auch wichtiger als dieser Abi-Streich oder so, ne? Das war irgendwie so wie so eine kleine Ehre.
Wer war der Headliner auf dem Festival, das du mit organisiert hast?
Liquido.
Außer Girocomo.
Girocomo hat dann natürlich auch gespielt.
Natürlich.
Nur dummerweise nach dem Headliner.
Wirklich?
Weißt du? Wo dann schon so geputzt wird und so alle gehen, haben 400 Bands gespielt und dann irgendwie dann halt Liquido.
Oh, Liquido als Headliner, damals
mit
der große
Narkotik,
Hit.
Ja, es war riesengroß. Also,
doch, das erste Album war auch gut. Ich mochte das damals gar nicht. Ich habe das echt öfters gehört. So.
Ja, ich mochte das auch, tatsächlich. Und es war auch ein gutes Konzert. Da hat Girocomo gespielt. Und ein Jahr später hat Girocomo wieder da gespielt.
Ja.
Diesmal als erste Band. Da war ich dann
als
nicht mehr auf der Schule.
Super.
Genau. Und da hat H-Blocks haben da gespielt mit Henning. Und ich habe Henning auch schon mal erzählt, das werde ich nie vergessen, wie cool ich das fand. Die Band war schon auf der Bühne, H-Blocks, haben schon angefangen zu spielen und Henning hat im Backstage noch PlayStation gespielt. Und dann kam sein Backliner und hatte ihm sein Mikrofon hingeworfen und meinte, ey, muss da jetzt hoch. Dann hat er sein Spiel zu Ende gespielt, hat das Mikrofon genommen und hat es so Robbie Williams-mäßig hochgeworfen und so gedreht in der Hand und ist auf die Bühne. Das fand
sehr
ich
cool.
Sehr, sehr cool.
Ah, super cool. Ja. Das stimmt. Das kann ich gut verstehen. Den hätten wir auch mal fast gespielt, aber dann ist Henning krank geworden. Dann kam Such a Search.
Oh, auch geil. Koma!
Auf dem Festival.
Ja. Die haben auch mal auf dem Weckhocken gespielt, Such a Search.
Ah ja. Ja, siehst du. Waren da alle schon da. Naja, also dann hast du die Schule abgeschlossen und hast irgendwie Abi gemacht und dann, klar, was macht man als junger Mensch, der sein Abi hat und die große weite Welt erforschen will? Man geht nach Mainz.
Ja, genau, korrekt. Und studiert Jura.
Ja. Ja, das ist ja sowieso so eine weirde Geschichte, weil du hast überall erzählt, du hättest Jura studiert, weil du gedacht hast, oh, in Jura kommt kein Mathe vor.
Genau, also, das war mein Gedanke.
Ja. Wow, aber ja, ich meine, wow.
Ja, das war sehr, sehr dumm. Also ich hatte das Gefühl, dass das die beste Variante für mich ist, irgendwie einfach einen Studiengang zu finden, wo keine Mathematik drin vorkommt.
Und aber braucht man für Jura nicht sogar, muss man da nicht auch ein Latinum haben oder so? Nee,
wahrscheinlich
nicht. Aber dann hast du natürlich relativ schnell gemerkt, dass Jura irgendwie eigentlich genauso ätzend wie Mathe ist.
Ja, also vor allem, ich hab gemerkt, dass man halt, es gibt so, ich finde, es gibt so Studiengänge, die, die wollen was von dir als Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Die wollen sozusagen, die machen auch, die verändern auch die Leute. Und ich habe bei Jura, bei meinen Kommilitonen festgestellt, die das durchgezogen haben, dieses sich immer mit den Regeln des Zusammenlebens beschäftigen, das macht dich halt da total aware für sowas, ne? Ja. Und das, aus heutiger Sicht finde ich das cool, aber damals dachte ich so, war ich zu ignorant für den Studiengang. Ich wollte das nicht.
Irgendwie. Das ist ja auch ein Studium, das viele Leute bricht. Also es ist ja auch super knüppelhart, wenn dann das Staatsexamen kommt und so.
Genau,
und,
also ich hätte es auch gar nicht geschafft, bin viel zu dumm und viel zu faul. Aber sozusagen dieser Aspekt, da so sich dem so hinzugeben, weil das so ein großes, einnehmendes Studium ist und so, das habe ich da nicht geschafft. Und dann habe ich doch BWL studiert.
Ja, das ist ja auch, BWL ist ja das klassische Go-To, genau. Wenn man überhaupt nicht mehr weiß, was man studieren soll.
Genau. Soziologie oder BWL. Genau. Ne? Und damals gab es noch kein eBay und kein Amazon und sowas, wo das alles so wichtig wurde mit Soziologie. Das war ein absolutes Loser-Studium. Und alle, die das studiert haben, freuen sich jetzt, ne? Weil das natürlich so ein wichtiges Thema geworden ist.
Aber bist du während des BWL-Studiums dann schon nach Berlin oder das habe ich diese zeitliche Abfolge, habe ich immer nie so richtig.
Nee, ich bin gewechselt, also für Jura gab es immer einen mega hohen NC und ich bin irgendwie da in Mainz reingekommen, obwohl ich ein schlechtes Abi hatte. Und wenn man dann aber wechselt, dann fällt diese NC-Sache flach. Und ich konnte dann nach Berlin wechseln. Weil alle wollten nach Berlin und ich habe das dann irgendwie so hingekriegt. Und hab dann noch da ein bisschen Jura studiert und hab dann aufgegeben und BWL gemacht.
Also in Berlin gewechselt. Ist das denn, wie, ich meine, du bist ein Junge vom Dorf, hast natürlich immer von der großen weiten Welt geträumt. Mainz ist nicht die große weite Welt, ist sehr dörflich und so.
Ja.
Wie war das für dich dann endlich, war das so ein Traum, nach Berlin zu gehen und nach Berlin zu kommen vor allem?
Ja, voll. Ich hatte mit Jeropoko ein paar Mal in Berlin tatsächlich
gespielt. Wirklich? Ihr habt in Berlin gespielt?
Ja, ja.
Auf der Fête de la Musique oder überhaupt?
Nee, auf der U-Messe.
Oh ja, auch sehr gut.
Die hast du bestimmt ein paar Mal moderiert,
ja,
oder?
Ja, ich war auf der Lieder Bühne, als ich noch in Dortmund war. Oder so.
Genau, ganz, ganz furchtbar, aber wir durften wenigstens mal in Berlin sein und so.
Ja.
Und deswegen habe ich diesen Vibe dann damals dort gespürt, so 2003, 2004 und so, wo jetzt die ganz coole Phase in Berlin auch schon wieder vorbei war. Aber für mich war das so eine Mischung aus so Kaiserslautern, Mainz und so das Deutschland, das ich so kannte. Und eben Warschau, ne, wo meine Familie herkommt.
Ja.
Irgendwie hab ich da so ein Mischmasch-Vibe gespürt und fand's da sofort gut. Es gibt so Städte, da kommst du hin und weißt gar nicht, warum du die gut findest und sowas bei mir mit Berlin.
Ja. Ja, stimmt. Das ist natürlich tatsächlich eine Mischung aus all dem. Dieses sehr westdeutsche, aber auch dieses sehr osteuropäische und so.
Ja, damals noch viel mehr, ne? Damals so im Prenzlauer Berg und in Mitte und so, oder Friedrichshain, wo die Häuser wirklich noch so ein bisschen grau waren und wo es richtig noch so, ja, so unsanierte Gegenden gab und so, das war noch osteuropäischer, als es jetzt vielleicht heute ist.
Dann hast du dich in Berlin erstmal ein bisschen über Wasser gehalten mit so mit Produktionen für Jingles für Viva, für also Telefon Abo Jingles.
Ja, genau, also oder Ringtone Werbespots haben wir auch gemacht.
Ah, ja, genau. Hast du auch 090, hast du auch so Sex Werbespots gemacht?
Leider nicht.
Ach, schade. Nee.
Aber können gerne Angebote kommen. Gibt es das noch?
Ja, ich glaube nicht. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Aber ich gucke auch kein DSF mehr nachts.
Heißt auch nicht mehr DSF, naja,
Sport 1.
Sport 1.
Genau. Aber also ist mir länger nicht mehr aufgefallen. Aber ich penne mittlerweile echt immer bei Phoenix ein oder so. Das ist echt schlimm.
19 Uhr.
Ja, genau.
Ja, so Zeugs habe ich gemacht. Ich habe aber eigentlich mehr wirklich so Film- und Fernsehproduktionen gemacht und so Wahlwerbespots für die SPD, Ringtone-Spots und so und dann später irgendwann Comedy.
Ja, du bist ja dann da bei Krömer irgendwie so voll in die Produktion reingerutscht.
Voll, ja. Das war ein glücklicher Umstand, weil ich wirklich bei so einer ganz kleinen Firma gearbeitet habe. Also wir waren zu zweit, so der Chef und ich halt.
Wirklich sehr klein, ne?
Ja. Der Chef ist hier auch die ganze Zeit reingelaufen, das ist jetzt heute mein Manager.
Okay, ja,
sehr gut. Da habe ich ein Praktikum gemacht, während meines Studiums und bin dann da so hängen geblieben. Und über ein paar glückliche Zufälle hat so eine mini kleine Firma den Auftrag gekriegt, da eine DVD zu machen für Kurt Krömer. Und dann Dann haben wir das so gemacht mit unserem kompletten Herzblut und richtig viel Spaß an der Sache und so, weil ich den Kurt Krömer auch nach wie vor den witzigsten Menschen der Welt finde.
Absolut.
Also ich war in dieser Aufzeichnung und konnte nicht atmen vor Lachen, weil ich das einfach so, so witzig fand und immer noch finde und so. Und dann war das irgendwie so ein guter Vibe, dass wir dann auch die Fernsehsendung gemacht haben für Kurt Krömer.
Ja, ja.
Und auch so family-mäßig, ne? Und dann wusste Krömer, dass ich ein bisschen Musik mache. Und dann habe ich da die ganzen Jingles und Titelmelodien und so gemacht und habe die dann auf Tour begleitet als Pianist. Und das war so ein bisschen wie so meine Unterhaltungsausbildung, ne? Also ich finde, dass man mir auch deutlich anmerkt, dass ich viel mit Krömer abgehangen habe. Fast 10 Jahre habe ich wirklich mit Kurt Krömer verbracht und so. Und das hat meinen Humor und so meine Geschwindigkeit bei so Unterhaltungssachen total geprägt.
Du hast also quasi das Lied gemacht, zu dem er von der Showtreppe kommt.
Herzlich willkommen, jetzt geht's los. Ja. Das habe ich produziert mit dem Filmorchester Babelsberg, weil sozusagen das war eine Sendung für die ARD und irgendwie gab es da eine Verbindung und ich hatte die Möglichkeit, einen 38-Sekunden-Jingle mit einem großen Sinfonieorchester aufzunehmen. Das war unglaublich.
Ja. Und von da aus nahm das dann auch so ein bisschen seinen Lauf. Also wie gesagt, du hast dann eben Fernsehen, warst quasi auch Producer, warst auch Redakteur, hast ja quasi an der Sendung auch mitgewirkt und eben auch die Musik gemacht und von dann hast aber auch die ganze Zeit immer weiter selber für dich Musik gemacht, so.
Ja.
Zu der Zeit hattest du, glaube ich, ungefähr bei Boa, kann das sein?
So
eine Band, von denen es sogar ein Video online gibt, wo du ein Lied singst. Ich habe mir mal aufgeschrieben, wie das heißt. Nicht so schwer. Ach. Und du singst das und während du singst, klingelt dein Handy und dann brichst du leider ab, weil
Ach, das gibt's noch online. Genau. Ja, witzig.
Das habe ich online gefunden, hat auch nur 5000 Views, wo ich das habe. Du liest überall, dass deine erste Band bei Boa hieß. Ich habe jetzt echt nicht lange gegoogelt und habe dieses Video gefunden. Wieso hat das nicht? Es gibt so 3 Kommentare, die so, ach, der Marc ohne Mütze.
Ach,
so.
Witzig.
Naja, das ist echt lustig. Und aber da merkt man auch schon, das ist ja auch ein guter Song. Also es ist, ich meine, dein Kumpel, der Gitarre spielt, der hat da irgendwie so ein leicht funkig angehauchtes Riff irgendwie, dass er auf der Gitarre spielt.
Hat sowas Red Hot Chili Peppers mäßiges.
Genau. Ja. Und du singst Raps darüber, wie man das irgendwie von dir kennt. Und man merkt so, dass das auch so der Anfang ist und dass da irgendwie so, also man merkt ganz klar, wo das herkommt sozusagen und wie du gestartet hast. Deswegen fand ich das so bemerkenswert, dass das online ist und dass man das so sehen kann. Wie wichtig war dieses Projekt bei Boa für dich?
Ach, das war super cool. Ich hatte in Berlin dann so ein paar Musiker kennengelernt. Also ich habe immer so am Rechner einfach Musik weitergemacht während des Studiums und während der Zeit mit Krömer auch.
Ja.
Ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben so richtig okayes Geld verdient bei Krömer und hatte dann auf einmal so mehr Geld, als ich für Essen brauche und so. Und das habe ich halt ausgegeben für einen guten Computer und für so Keyboards und
Synthes
so Zeugs.
Und so, ja.
Und habe dann da so rumgebastelt und bin dann natürlich an Grenzen gestoßen und habe mir dann irgendwann einen Musiker gesucht. Und weil ich den nicht bezahlen wollte, habe ich eine Band gegründet mit denen, ne? Wie man das so macht. Und wir haben dann halt zusammen Musik gemacht und sind ein paar Mal aufgetreten, nicht oft, aber ein paar Mal. Und das war cool. Daraus ist sozusagen, also viele Songs, die ich mit den Jungs auch angefangen habe, sind dann auch auf meinem ersten Album gelandet, dann später, ne? Das ist so, in Berlin gibt's so eine, das ist wahrscheinlich in jeder Stadt so eine Musikerkultur, dass man halt, wenn man ein guter Musiker ist, aber es noch nicht so richtig läuft, dann hat man tausende Projekte und so.
Klar.
Und für alle Projekte nicht so richtig Zeit und so. Und deswegen klappt es irgendwie nicht und so. So war das bei den Jungs von Balboa dann tatsächlich auch so. Aber in diese Zeit ungefähr ist dann mein Jakobsweg auch gefallen. Ne?
Ja.
Ich war mit Krömer viel unterwegs, hatte irgendwie so eine Art Traumjob ja auch. Also ich hab viel gearbeitet und hab total Freude an der Arbeit gehabt und auch unrealistischen Erfolg, ne, mit so einer komischen, hippie-mäßigen Sendung dann so Fernsehpreise gewonnen und so. Und das, was wir uns wirklich alle so zusammen ausgedacht haben.
Ja.
Und hab dann aber trotzdem gespürt und hatte auch okayes Geld und so. Aber ich hab dann trotzdem gespürt, dass das ein Traumjob ist, aber halt nicht mein Traum. So.
Ja.
Und bin darüber so ein bisschen, nicht unglücklich geworden, aber hab so festgestellt, so fuck, Mann, ich wenn ich jetzt hier so weitermache, dann vielleicht, was ist denn hier so meine Zukunft und so? Und das, was ich da gesehen habe, hat mir nicht so richtig gefallen und das hat mich gestört, weil das, was ich mir vorgestellt hat, nämlich irgendwie Musiker und Sänger zu sein, wo dann die Songs im Radio laufen und man dann in der Küppi Arena spielt und so, das war einfach absurd. So mit 27, 28, das ist einfach, das klappt nicht mehr. Ja. So. Und darüber bin ich ein bisschen unglücklich geworden und habe dann diesen Jakobsweg gemacht, bin 2 Monate spazieren gegangen. Und habe mir dort vorgenommen, dass ich es einfach mal probiere. So, also dass ich wirklich mal ein Album von vorne bis hinten mal schreibe und dann auch aufnehme. Und ja. Um das sozusagen eher so, um das so abzuschließen vielleicht, ne? Und ja. Gar nicht, weil ich jetzt gedacht hätte, dass jetzt die Musikwelt auf mich jetzt hier noch wartet oder so, sondern ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie man spürt manchmal so Zeugs in sich. Man spürt irgendwie, dass da was ist, so, ne? Ja. Auch wenn ich so jeden Tag ins Büro gegangen bin und niemand aus meinem Freundeskreis oder auch aus meinem näheren Bekanntenkreis oder so, oder von meinen Kollegen oder so, hätte jetzt auch nur einen Cent drauf gewettet, dass ich irgendwann mal ein Album rausbringe. Ja. Ja. Eine Single promote oder so. Es war einfach unrealistisch.
Ja.
Aber trotzdem habe ich das gespürt. Und dieser Jakobsweg hat mich so sehr zu mir selber geführt, ja, und zu diesem Kern, dass ich das deswegen dann probiert habe.
Der Jakobsweg, der ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee eigentlich. Mhm. War das auch, das war glaube ich nach Kerkeling dann schon, ne? Wenn du dann, wann warst du, 2007 oder so?
Ja, wann war Kerkeling? 2000?
Wahrscheinlich 2005, glaube ich, oder so.
Ja?
Also ich bin nicht ganz sicher, ich war auch auf dem Jakobsweg so 2004, glaube ich, mit der Filmhochschule damals, also nur eine Woche, so das letzte Stück in Spanien.
Ja, ja.
Und da war noch nicht Kerkeling, deswegen waren da noch so wenig Deutsche, aber dann haben wir alle gesagt, nachdem Kerkeling rauskam, hätte man da fast nur noch Deutsche getroffen. So, aber zu was für einer Jahreszeit bist du denn gegangen?
Auch, da war es auf jeden Fall warm, ich glaube so August, September oder so. Da waren schon Deutsche, aber nicht so viele, ehrlich gesagt.
Aber ist auch, ich meine, auch abgesehen davon, wie klischeeig die Leute das finden, ist schon irgendwie geil. Also so dieses, dass man sich so auch nur noch auf diese gelben Pfeile konzentriert und man muss an nichts mehr denken sozusagen. Ja. Man ist da sehr fremdbestimmt sozusagen durch diese Pfeile. Das ist super angenehm. Man kann da sehr loslassen, finde ich.
Ja, und vor allem die Länge, also dass es halt wirklich 2 Monate sind, ist krass. Also wenn du Also 2 Monate nicht Auto fahren ist schon verrückt, ne? Und 2 Monate, also damals gab es ja auch noch kein iPhone und so, das hat Steve Jobs ja erst ein bisschen später erfunden. Da hatte man so ein normales Handy und es war viel leichter, das auszustellen als heute und halt irgendwie alle paar Tage abends E-Mails zu checken, auf StudiVZ zu gucken. deswegen war ich wirklich weg so und das hat mich auch sozusagen, weil ich zu Hause so großmäulig allen erzählt habe, ich mache das jetzt, ich bin jetzt hier weg und so, konnte ich auch nicht zurück und alle haben mich auch in Ruhe, alle wussten ja, wo ich bin, auf dem Jakobsweg pilgern und so, da musste man keine Updates oder nicht auf Insta posten, dass man jetzt gerade eine Pause macht oder so, sondern ich bin den wirklich einfach gelaufen und das war dadurch, dass es halt so lange ist, sagt man ja, dass so ein Jakobsweg ist wie so ein Leben auf 900 Kilometern.
Ja.
Also es geht los und man weiß gar nicht, wie es funktioniert und man fühlt sich unwohl und ein bisschen verletzlich und so.
Ja.
Dann irgendwann fängt man an, es zu checken. Dann genießt man es volle Kanne und zum Schluss ist es dann ganz, ganz schnell vorbei. Also die letzten 2, 3 Wochen verfliegen.
Ja.
Und man hat zum Schluss ein blödes Gefühl, wenn es zu Ende geht.
Ja.
Und es ist ein bisschen wie das Leben.
Das stimmt. Und dann hast du quasi auf dem Weg mit dir alleine hast du dann das Album geschrieben und kamst zurück und hast das einfach aufgenommen. Hast gesagt, so, ich habe jetzt eine Idee, ich habe einen Plan irgendwie, so soll das aussehen. So, hast du da schon den Deal mit vor? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich hab so immer vor mich hingesungen auf dem Weg und hab so die Themen und so mir im Kopf zurechtgelegt. So mache ich heute auch Platten. Ich überlege mir die Themen vorher und zoome das so vor mich hin und dann schreibe ich das irgendwie auf.
Aber ich würde so denken, wenn man so lange wandert, ne, wenn man so zeigen würde, dass man wandert und vor sich hin zoomt, dann zoomt man ja eher so, ah, jetzt noch über diesen Hügel und da kommt die Stadt, gleich habe ich es geschafft, ich will nur noch ins Bett. So.
Ja, deswegen bist du wahrscheinlich Journalist und ja, kein Musiker.
Wahrscheinlich.
Nee, ich habe dann schon über alles Mögliche ja nachgedacht, ne, und wenn du so immer spazieren gehst, dann kommen so Steine, die im Bauch liegen, in den Kopf. So, ja. Und dann zoomst du die weg oder ich habe die halt dann weggezoomt, ja. Und habe auch das alles nicht aufgeschrieben und habe mir das einfach alles gemerkt. Und dann hat es ja immer noch lange gedauert, bis ich das dann hatte. Ne? Also es hat ja danach immer noch 2-3 Jahre gedauert.
Ja.
Und ich hatte so ein Zimmer in der Forsterstraße in Berlin. So, ich habe es Studio genannt damals, es war aber einfach ein Zimmer mit einem Computer und so. Ja. Und auf derselben Etage hat Seed dort ihren Proberaum.
Ja.
Und da trifft man sich dann halt irgendwie auf dem Flur und kommt so ins Gespräch. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, ich kann jetzt hier ich kann jetzt hier 200 Euro nehmen und dann jemanden fragen, ob er nicht Bass spielt. Ich muss das nicht alles selber machen. Ja. So. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben die Jungs mir total geholfen, die Sachen einzuspielen. Und dann klang das auch cool. So.
Ja.
Und dann waren es dieselben Songs, die ich vorher so selber geklimpert habe, klangen dann auf einfach gut, weil ein Bassist drauf gespielt hat zum Beispiel oder ein Schlagzeuger oder so.
Ja.
Und das ich nicht alles selber gemacht habe. Und dieser Plattenvertrag kam auch, also ich habe nie irgendwie ein Demo verschickt oder so, sondern es war halt jemand von der Plattenfirma, wollte zu Seed und denen irgendwas zeigen. Und dann haben die gesagt, hier, da hinten ist hier Marek, geh mal in sein Zimmer. Und hör mal, und dann meinte er, ja, ich habe nur 5 Minuten Zeit und so. Und ist dann reingegangen und ist aber dann 4 Stunden geblieben. Und hat dann meine ganze Festplatte abgehört und dann in der Woche drauf hatte ich ein Angebot für einen Plattenvertrag.
Ich habe auch gelesen, dass du 2010 gesigned wurdest, aber das Album erst 2012 kam.
Ja.
Das, also einfach 2 Jahre am Album gefeilt oder gesagt, irgendwie, nee, ist noch nicht fertig. Und die Plattenfirma, stand die nicht auf den Füßen?
Ich bin ja bei der coolen Plattenfirma, bei 4Music, ja. Die auch damals irgendwie eher Lust haben, irgendwie, wenn sie jemanden signen, dann da irgendwie so eine Geschichte über mehrere Alben zu begleiten und so, ne? Und das ist ja heute immer noch so bei 4Music, dass es da nicht unbedingt um einzelne Hits geht oder so, sondern dass es da wirklich um die Güte der Künstler geht, ne? Ich bin jetzt zwar einer der wenigen richtig popmäßigen Künstler bei denen, aber trotzdem haben die mich machen lassen und mich so ein bisschen entwickeln lassen, so, ne? Weil ich bei einer ersten Platte, also ich mag meine erste Platte irgendwie einfach, weil das so eine random Geschichte ist, dass ich die überhaupt gemacht habe. Es ist totaler Quatsch eigentlich, dass man mir einen Plattenvertrag gibt und mich ein Album machen lässt. Ist verrückt. Und
deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch einfach Karton.
Ja, das war einfach der richtige Name dafür. Ich habe einfach so alles so reingeschmissen, was ich hatte. So, das war's auch. Mehr konnte ich da zu der Zeit gar nicht. Und ich wusste, hatte auch gar nicht so einen richtigen Plan. So, ne? Aber es war zu einer Zeit, als ich und ich eine Pause gemacht haben, die davor die bestimmende Superband waren über allem in diesem Deutsch-Pop-Bereich. Und die haben angekündigt, okay, wir machen jetzt eine Pause. Und alle Plattenfirmen haben halt das gesucht, nur anders.
Ja, verstehe.
Und da habe ich einfach Glück gehabt in der Zeit. Und dann war meine erste Platte so medium erfolgreich. Also war okay, aber kein wirklich durchschlagender Erfolg. Und dann habe ich aber auch gespürt, was dann passiert, ne? Wenn es dann nicht so gut läuft, nämlich dann interessiert sich erstmal keiner mehr für dich. So, ne? Und dann habe ich so neue Demos geschickt und so, und dann kam da aber erstmal auch keine Antwort und so.
Ja.
Und aus so einem Gefühl heraus, dass meine zweite Platte meine letzte Platte wird, habe ich da alles reingeschmissen, was ich hatte, auch geldmäßig. Das war ja eine total opulente Sinfonieorchester-Platte und das Geld hatte ich nicht.
Ja.
Das also auch sozusagen auch nicht von der Planfirma oder so, sondern ich habe dann dafür alles reingeschmissen, was ich hatte und vielleicht noch mehr.
Ja. Das war das Album Bauch und Kopf.
Genau.
Genau.
Ja, ein sehr grüblerisches, fast trauriges Album, ne?
Ja.
Finde ich auch aus heutiger Sicht schwer durchhörbar, weil ja, es einfach so, man merkt so, dass es dem Typen nicht gut geht und so,
ja,
ne?
Ja.
Und ja, ich hatte ein bisschen Glück, dass während ich dieses Album gemacht habe, hat sich vorher Sido bei mir gemeldet. Und ja, Sido ist, mochte meine erste, war einer der wenigen, der diese erste Platte überhaupt gehört hat, ja, und gemocht hat. Und
es gibt ja auch so eine Sido-Kurt-Krömer-Connection irgendwie, ne? Also irgendwie seid ihr irgendwie alle so miteinander.
Das stimmt, aber daran kann sich Sido nicht erinnern. Ich habe ihn ja, als Gästebetreuer ja, betreut, als er bei Kurt Krömer war.
Klar.
Aber das weiß er natürlich ja, nicht mehr. sondern der mochte diese erste Platte einfach. Und das Lied Auf dem Weg war so sein Verliebtheitssong mit seiner damals noch zukünftigen Frau,
ja,
Charlotte. Und weil ich so deren Verliebtheitssoundtrack war, hat er mich gefragt, ob wir nicht ein Lied für sie machen wollen. Und dann haben wir eine dieser Steine gemacht.
Ja.
Und weil ich dann schon so einen Fuß in der Tür hatte bei Sigi, habe ich ihn dann gefragt, so, ey, kannst du mir ein bisschen helfen und so? Ich habe da so ein Lied, kannst du da eine Strophe drauf machen?
Ja.
Und das Lied war Au revoir. Dann habe ich meine zweite Strophe so weggenommen. Und dann haben wir uns getroffen und zusammen dann eben seine Strophe gemacht. Und das wurde dann so ein großer Hit ohne Grund. Also es gab, also die Radios haben das nicht gespielt, oder ganz wenig nur.
Ja.
Und aber die Leute haben das so gewollt damals, ne? Und es gab ja, wirklich keinen Grund. Es gab keine, ich hatte einen Fernsehauftritt beim ZDF Fernsehgarten.
Und das, wir wissen ja, das ist, wo die Hits gemacht werden. Da bist du nach Mainz zurückgekehrt.
Ja, ja. Liebe den ZDF Fernsehgarten. Werde ich nie vergessen, weil ich da, habe ich Matteo von Calcio Gandela habe ich dort getroffen beim Catering. Er meinte, ey, super Lied, adios. Finde ich ein sehr, sehr gutes Lied. Guter Mann. Ja. Lieber auch Matteo. Guter Mann. Und irgendwie hat es dann aber geklappt und war dann ein Hit und wurde dann auch im selben Sommer auch noch, das Lied kam im Februar raus und dann hielt sich das bis zum Sommer und dann kam eine Fußball-Weltmeisterschaft und Lukas Podolski hat das Lied geteilt auf Twitter während der Weltmeisterschaft.
Unser Lukas, ich meine, du bist ja, ja, vom Betzeberg, aber ich bin ein Kölscher Jung.
Ja, deswegen ist ja, ich sehe es auf deinem Computer, sind ganz viele, ja, genau, FC Köln,
genau,
Stickers. Ja, und Poldi hat es dann geteilt, weiß ich auch nicht warum.
Ja.
Fand er den auch nicht.
Sehr,
fand er einfach gut oder mochte Sido oder so.
Kurzwegig.
Und hat es dann geteilt und dann wurde das deswegen ein Lied, das nichts mit Fußball zu tun hat. Oder
ja,
also, ne, es hat nichts, ja, mit Fußball zu tun. Und auch der ganze, das ganze Gefühl mit diesem Sinfonieorchester und so, das passt überhaupt nicht zu Sommer und Fußball. Aber dann wurde das ein WM-Hit.
Ja.
So.
Das war ein diamantenes Single.
Genau, ja, eine Million Singles verkauft. Ja. Gibt's nur, glaube ich, nur 10 überhaupt und nur 3 deutsche Songs, ja, die Diamant sind. Ich glaube, Atemlos,
natürlich,
von Helene, von Bowser, Was du Liebe nennst und Au revoir.
Ja.
Und das ist einfach, das ist absurd.
Ja.
Und da habe ich einfach großes Glück gehabt, dass das in dem Moment kam, weil ich glaube, wenn das jetzt so nicht gekommen wäre, dann wäre ich jetzt heute kein Musiker mehr.
Und von da an ging es ja stetig so weiter. Ich fasse das jetzt kurz zusammen, weil wir haben einfach nur eine Stunde Zeit, weil du dich auch noch für die Show vorbereiten musst, weil du hier gleich auftrittst in Oberhausen. Du hast dann alle 2 Jahre ein neues Album tatsächlich gemacht, also ein ganz guter Rhythmus eigentlich. Mhm. Das nächste Album war Tape 2016. Was ich ganz schön fand, ist, dass irgendwo auch mal erzählt, dass du dir zu jedem Album immer irgendeinen Wunsch erfüllt hast.
Ja.
Und bei Tape war das, dass du im Abbey Road Studio aufgenommen, mhm, hast und auch original auf dem Beatles-Flügel gespielt hast.
Auf dem Upright-Piano.
Ja.
Da steht zwar ein Flügel, aber die Beatles hatten keinen Flügel. Die haben auf so unterschiedlichen Upright-Pianos, ja, gespielt. Es gibt zum Beispiel, also mein Pianist Nodi hat dann auf einem Klavier Lady Madonna so gespielt, mit diesem Honky-Tonk,
ja,
Flair. Und es ist einfach das Klavier, das klingt einfach so.
Ja.
Und dieser Raum ist einfach eine hässliche Turnhalle, wo die sich nicht trauen, den Boden sauber zu machen, weil die dann Angst haben, dass der Sound verloren geht.
Ja,
die machen dort nicht sauber.
Ja. Das heißt, es ist auch immer noch der Dreck der Beatles. Das ist im Grunde noch der Schweiß der Beatles am Boden.
Ja. Es ist kein Witz. Ja. Und es steht derselbe Scheiß rum. Es gibt so aus dem Baumarkt so Plastikkörbe, wo so die alten Vintage-Mikrofone einfach so reingelegt werden, weil die jeden Tag genutzt werden. Ja. Und so. Es gibt ja so Schränke auf den Fluren, wo so 40.000 Euro Kompressoren 8 Stück rumstehen. Ne? Die Sammler auf der ganzen Welt. Und es ist wirklich das beste Studio der Welt. Und dieses Gefühl, das man dort hat, ist krass. Und wir haben uns den Luxus erlaubt, da wirklich für ein Lied, für Kogong, nur hinzufahren und dann mehrere Tage dort zu verbringen, um ein Lied aufzunehmen, was ja, auch bescheuert ist.
Ja, aber ist doch voll geil. Wenn man sich leisten kann und diesen Traum wahrmachen kann, ist
das
ja der
Hammer. Das ist unglaublich. Also das werde ich nie vergessen.
Und Ende letzten Jahres kam dann dein aktuelles Album Liebe, bei dem ich sehr interessant fand, also weil wir müssen jetzt gleich hier noch die Fragen von außen machen, die beliebte Rubrik, wo du von Kollegen Fragen gestellt bekommst. Aber ganz kurz noch zu Liebe, das finde ich ganz interessant, weil das, ich meine, es ist eine politische Zeit mittlerweile und dir wurde immer gesagt, wieso äußerst du dich nicht politisch? Was so, also da hat man sich einfach einen ausgesucht, den man gesagt hat, wieso äußerst du nicht politisch? Ja. Erstmal ist ja im Grunde
genommen... Ich und Helene Fischer, wir zwei.
Genau.
Wir haben zwei ausgesucht.
Erstmal ist ja im Grunde genommen der Titel Liebe in Zeiten des Hasses schon sehr politisch, da einfach so was ganz klar entgegenzusetzen. Und was ich am schönsten fand in einem Interview, da ging es dann um Chemnitz, um dieses Konzert, dieses Wir sind mehr Konzert. Ja. Und da hast du gesagt, mich hat keiner angerufen, sonst wäre ich sofort da gewesen.
Ja.
Aber das ist ja meine Aussage, das ist ja irgendwie, also du machst ja politische Aussagen.
Ja, klar. Also ja, mache ich. Und ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das Album Liebe, das beschäftigt sich ja auch irgendwie mit der Zeit und so, ne?
Ja.
Ich bin jetzt natürlich nicht, ich weiß gar nicht, wer ist denn ein politischer Künstler?
Keine Ahnung, Feine Sahne Fischfilet.
Wobei ich von Feine Sahne Fischfilet weiß ich nur, dass die politisch sind, aber ich kenne kein einziges Lied zum Beispiel.
Ich auch nicht.
Und so geht's halt allen. Also ja. Ich mag vielleicht irgendwie politische Sachen oder Messages oder so schreiben, aber es ist einfach in meinem Zusammenhang, darum geht's bei mir nicht und so. Aber wir leben nicht nur in politischen Zeiten, sondern auch in Zeiten, wo halt so diese Schlagzeilen jeden Tag gebraucht werden von dieser Maschine. Und ich bin jetzt gerade scheinbar irgendwie eine okaye Schlagzeile und vor allem irgendwie in so einem negativen Kontext und in so einer Hysterie und so kann man mich da gut gebrauchen, das verstehe ich schon. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich jeden so juckt irgendwie. Also wenn dann jetzt irgendwie 25 Leute auf Twitter das juckt, ne, das sind ja auch irgendwie nicht mehr. Und irgendwelche dann vielleicht nochmal 30 auf Facebook oder so, auf Instagram habe ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand juckt.
Ja.
Dann ist das okay für mich. Ist so, ich sehe mich ja ein bisschen so, also meine Figur in dieser Welt, in dieser deutschen kleinen Musikwelt, ist ja eher so wie so jemand, der das Fähnchen der Zuversicht und der guten Laune hochhält. Ne?
Ja.
Und ich finde es großartig, dass auf meinen Konzerten Leute mit Pullis rumlaufen und mit sich selber Fahnen machen, wo Liebe draufsteht.
Ja.
Und dass die Leute nach dem Konzert nach Hause gehen und haben so ein Lächeln auf dem Mund und gucken sich gegenseitig an. Ja. So mit den anderen Leuten, die auch auf dem Konzert sind und so. Und ich glaube, das ist schon so ein Beitrag, den ich vielleicht noch mehr leisten kann, als dass ich mich jetzt bei Maybrit Illner reinsetze und mich mit einem AfD-Politiker streite und irgendwie da sage, dass ich die AfD scheiße finde.
Sind ja eh Ottos. Also wieso muss man das noch beweisen?
Genau. Also das ist, klar ist die AfD scheiße und es ist blöd, dass es die gibt und so, aber es gibt sie halt. Aber wir können jetzt als Menschen einfach so gut zueinander sein, so, ne?
Ja.
Und dann und ein gutes Gefühl herstellen und das ist das, was ich probiere.
Sehr gut. Jetzt kommen wir zu der legendären Rubrik.
Die Frage, wo ich auch schon mehrfach Teil war, ne?
Ja, das war
ich arbeite immer noch an meiner Rubrik hier bei
deinem
Podcast.
Genau, fragt nach, hast du am Echo gesagt, du willst deine eigene feste Rubrik hier haben. Heute wirst du gefragt, von zwei Freunden und Kollegen. Und wir fangen mal hier mit dem ersten an.
Moin, moin, lieber Mark Forster, Kim Frank hier. Ich habe ein paar Fragen an dich, die dir im Podcast mit Sicherheit nicht gestellt werden, auf die ich gerne eine Antwort hätte.
Liest er das ab?
Entweder oder.
So komisch?
Entweder blind oder stumm.
Was
also ab jetzt nicht mehr sehen können oder ab jetzt nicht mehr reden und vor allem auch nicht mehr singen können.
Also entweder blind oder stumm.
Oh wow.
Fragt er.
Blind oder stumm?
Ja, es ist sehr morbide. Tatsächlich ist seine Frage auch sehr morbide.
Wie war er denn drauf? Ja, wie ab er geht, wie durch er dreht.
War wahrscheinlich Sonntagabend.
Also am allerliebsten beides nicht. Ich glaube, also ich bin ja schon so ein sehr, sag mal, ich rede ja relativ viel und so und singen ist mir sehr, sehr wichtig. Das würde dann wegfallen, dann müsste ich Instrumentalmusik machen, müsste ich wieder Klavier üben, das wäre ganz schlimm. Wenn ich jetzt stumm wäre. Aber wenn ich blind wäre, hätte ich das Gefühl, dass ich wenig mitkriege. Wobei ich habe über The Voice schon hier und da Erfahrung gemacht mit blinden Menschen, also mit blinden Menschen, die Musik machen und so. Und habe irgendwie da nicht das Gefühl, also natürlich ist es super, super schlimm, blind zu sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das geht.
Ja.
So.
Man hat auch so Angst, dass dann gleich Kim Frank in der Tür steht und gesagt, okay, du hast dich entschieden, dann. Ja.
Wir machen einfach mal seine
damit
nächste.
Ist nicht zu spaßen.
Wir hören mal seine nächste Entweder-Oder-Frage.
Entweder-Oder. Für immer Teenager, also so 16, aber mit dem Wissen von heute. Mhm. Oder für immer 80, aber dann schon auch mit den körperlichen Einschränkungen und so. Entweder Teenager oder alt.
Und das finde ich super seltsam, die Frage, weil wer
Safe
sagt denn
Teenager.
Da? Ja, wer sagt denn da?
Also ich muss
mich 80 sein.
Ja, weil es gibt ja sozusagen, wenn man jetzt mit 16 Teenager ist und weiß alles,
genau,
dann hat man ja gar keinen Nachteil.
Total.
Man müsste es halt schaffen, dass man es allen klar macht, dass sozusagen, es gibt da Legal Issues dann.
Ja,
ne?
Ja.
Dass man muss allen klar machen, okay, ich sehe eventuell aus wie 16, ich bleibe auch für immer 16, ja, aber können wir da eine Ausnahmeregelung finden, ja, dass ich so die Rechte krieg von auch einem über 18-Jährigen und so, aha, weil das würde natürlich nerven für, ja, immer. Aber das würde ich hier hinkriegen, also safe
also
für
gut,
immer.
Was ich gut finde an der Frage ist, und, oder 80, aber dafür dann auch mit den körperlichen Gebrechen, okay.
Ja.
Also null Vorteil bei 80.
Hat er bestimmt anders gemeint.
Ja, wahrscheinlich. Dann hören wir mal, was er noch da erzählt hat.
Entweder oder. Entweder nie wieder festes Essen, also du wirst von irgendwie so einer Magensonde oder so ernährt, aber darfst nie wieder essen oder trinken oder so in den Mund nehmen. Oder ab jetzt nie wieder Musik hören.
Ich dachte nie wieder kacken.
Das war seine letzte Frage. Also irgendwie, er war schräg drauf an dem.
Naja, weil er meint es, glaube ich, so genussmäßig, dass Kim weiß natürlich, dass ich mich auch sehr für die schönen Dinge interessiere, also ja, für Kunst und für Essen und so, dass mir da auf jeden Fall was fehlen würde, wenn das jetzt komplett weg wäre, aber das würde ich auf jeden Fall in Kauf nehmen für Musik, weil so gutes Essen gibt's gar nicht irgendwie.
Ja. Ist ja auch die kürzere Befriedigung als gute Musik.
Ach, da hast du noch nie gut gegessen. Also ich finde so, wenn man so wirklich sehr, 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 sehr fantastisch gegessen hat, es gibt so Sachen, an die kann ich mich immer noch erinnern, die ich irgendwann mal gegessen habe. Das ist schon mehr als einfach nur satt werden und so. Das ist wie so eine Kunstform. Es gibt, also das ist jetzt sehr snobbig, so, aber es gibt schon ganz, ganz tolles Essen, aber trotzdem finde ich, ist Musik natürlich das Wichtigste.
Dann kommen wir jetzt zur nächsten Fragestellerin, auch eine dir nicht unbekannte Frau, die auch schon mal in unserem Podcast war. Die hat du damals Fragen gestellt.
Lieber Mark Forster, hier ist Amanda. Ich wollte mal wissen, warum du, als wir 2014 zusammen mit Sido auf Tour waren,
ja,
und alle uns gegenseitig ein Tour-Tattoo tätowiert haben,
so,
du da eigentlich nicht mitgemacht hast.
Moment. Also, das war so. Dieses Tour-Tattoo hat Sido selber gestochen. Sigi hatte so eine Tätowiermaschine dabei. Ja. Und
er hatte ja damals, glaube ich, sogar ein Studio oder war irgendwie beteiligt an einem in Berlin. So, ne?
Ja, genau. Seine Schwester hatte, glaube ich, ein Tattoo-Studio. Ja. Sido ist ja komplett zugehackt und so, ja, und tätowiert sehr, sehr gerne, aber nicht sehr gut.
Und das Tour-Tattoo ist eine sehr gute
war einfach so ein Fickfinger und so. Und ich bin nicht tätowiert und das kam für mich jetzt nicht in Frage, dass mein erstes Tattoo so ein mies gestochener Fickfinger einfach wird, egal an welcher Stelle. Ja. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe, weil mich das interessiert, bist du tätowiert? Ja, ich sehe hier so ein kleines
Weezer. Ja, ich habe ein paar Tattoos.
Was ist das? Das Weezer-Logo,
ja, genau,
oder?
Genau. Mhm.
Findest du Weezer gut?
Das ist meine absolute Lieblingsband. Okay,
cool. Naja, und also ungefähr die Größe hatte auch das, das so ein ganz klein, wie so eine Fingerspitzengröße oder so. Ja. So ist das auch das, das Tour-Tattoo von Sido gewesen. Und ich habe ihn drum gebeten, die Tinte rauszunehmen aus der Tätowiermaschine, um mich trotzdem mal zu tätowieren, damit ich spüre, wie weh das tut.
Okay.
Also ich bin streng genommen tätowiert, man sieht es halt
ohne Farbe.
Nicht. Genau.
Okay, das ist klar. Und jetzt haben wir noch eine Frage von Amanda, das große Finale.
Ja.
Und meine zweite Frage ist,
warum sprichst du
bist ja so ein begnadeter Songwriter und alle wissen, dass du die geilsten Songs schreibst. Aber kannst du eigentlich auch freestylen? Ich gebe dir jetzt drei Begriffe und du musst versuchen, daraus was zu freestylen. So, der erste Begriff ist Amanda, der zweite Begriff ist Berlin und der dritte Begriff ist Louboutins.
Und deswegen, weil sie das haben, ich habe Instrumente mitgebracht. Okay. Ich habe bei mir zu Hause heute Morgen Instrumente eingepackt.
Was ist das für ein Instrument?
Ich habe eine Harmonika.
Ja.
Einmal, also falls du irgendwie Tasten spielen willst.
Ja, aber da kann ich ja nicht gleichzeitig freestylen.
Das stimmt. Ich habe eine Ukulele.
Eine Ukulele.
Und ich könnte, während du freestylst, könnte ich noch dich auf der Blockflöte begleiten. Ich bin ein.
Ich kann nicht Ukulele spielen, aber warte mal, ein Akkord. Okay, das sind zwei coole Akkorde, ist doch so Weezer-mäßig.
Jetzt muss man freestylen.
Ja. Yeah. Amanda kommt aus Berlin.
Aus Berlin.
Sie hat sich Schuhe geliehen.
Schuhe geliehen.
Das waren Sneakers und das waren Sneakers von irgendwelchen Cretins und nicht die teuren Louboutins. Amanda kommt aus Berlin. Wird ein Hit.
Sehr gut, wird ein
Hit.
Ich
hab
so schlecht Blockflöte, ich kann aber also mega Blockflöte spielen, aber mit dieser kleinen ging das nicht so gut. Ja, das war großartig.
Ja,
ein sehr toller Song für Männer. Wird die neue Single, wird ein Hit.
Ja.
Aktuelle Single von dir ist 747.
Ja.
Jetzt, die Zeit ist leider abgelaufen. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut, weil das bedeutet, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen.
Ja,
und nochmal in Ruhe irgendwie noch ein paar andere, ich muss auch noch Skipper mit dir spielen und so. Wir müssen noch ein paar Sachen klären. Aber erstmal vielen Dank, dass du uns heute hier empfangen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Dass ihr diesen kleinen Talk mal führen konnten. Das wurde allerhöchste Zeit, finde
ich. Ja, hat großen Spaß gemacht.
Ja,
ich sehe da tatsächlich, in deinem Blog ist noch einiges am Start.
Genau.
Du hast eine relativ coole Handschrift, finde ich.
Vielen Dank. Du bist der Erste, der das sagt.
Nee, die sieht so aus wie so Zeichen von so einem Alien. Also man kann es nicht lesen, aber man erkennt irgendwie, dass da irgendjemand so eine Systematik dahinter hat. Ja, kennst du?
Das war damals der Code bei Zack McCracken am C64, wenn man da irgendwie weiter wollte. Dann musste man das eingeben. Also Marc, vielen Dank. Ganz viel Erfolg weiterhin natürlich.
Ja,
und,
ebenso.
Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
Ja, würde mich freuen.
Und ihr, liebe Hörer, wir hören uns hier wieder bei den Songpoeten beim nächsten Mal. Das war Marc Forster, die Legende in den Songpoeten. Mein Name ist Nils Burkeberg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.